alles hat seinen Wert oder zumindest geben wir alles einen Wert und lässt sich alles in Geld ausdrücken. Geld scheint irgendwie eine große Projektionsfläche zu sein. Mit Geld kann man rechnen, kalkulieren. Es ist ein Aufbewahrungsmittel. Es ist ein Wertgegenstand, ein Tauschmittel und was es nicht noch alles ist. Und für manche ist es ein Fetisch oder ein Glauben und manche arbeiten auch für das Geld. Und welche Rolle spielt Geld eigentlich in der Literatur und welche Rolle spielt Geld überhaupt in unserem Leben? Darum wird es unter anderem gehen in einem Vortrag von Professor Dr. Jochen Hörisch. Er ist Professor für neurodeutsche Literatur und Medienanalyse. Er wird über die Irrationalität des Geldes sprechen, und zwar am Donnerstag, den 26.11. in Erfurt ab 18 Uhr. Und jetzt spreche ich mit ihm. Schönen guten Tag, Herr Hörisch. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Rose.
Es ist eine schwere Sache zu erfassen, was Geld ist. Das hat ja damit zu tun, dass wir allem irgendwie einen Wert geben wollen und alles irgendwie in Geld ausdrücken wollen. Und da fängt es doch schon an, oder?
Ja, Geld ist uns eigentümlich vertraut. Wenn man mal rechnen würde, wie viele Tauschakte, Zahlungsakte weltweit jeden Tag stattfinden, merkt man, das ist eine erhabene Summe. Es ist mit das Vertrauteste, aber es gilt die alte These von Freud, dass das Unheimliche das ist, was uns eigentlich vertraut ist, was im Heim ist. Und ich glaube, es lohnt einen näheren Blick drauf, was es mit diesem unheimlichen, faszinierenden, kühlen und zugleich heißen, rationalen und irrationalen Medium auf sich hat. Und dem will ich in dem Vortrag nachgehen.
Wir können ja jetzt schon mal ein bisschen anreißen, worüber Sie sprechen, weil ich finde es ja immer interessant, dass wir haben ja alle täglich mit Geld zu tun und scheinen zu wissen, was Geld ist, aber es ist ja irgendwie ein bisschen mehr. Es hat ja verschiedene Funktionen, rein ökonomisch, rein wirtschaftswissenschaftlich kann man das betrachten, aber man kann es natürlich auch von der ästhetischen, von der psychologischen, von der soziologischen Seite sehen, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, oder?
Ja, vor allen Dingen, also ich will den Fokus richten auf das, was man im BWL-Einführungskurs nicht lernt. Da lernt man, Sie haben es ja schon anmoderiert, dass Geld drei Funktionen hat. Das ist ein Tauschmittel, klar, leuchtet sofort ein, dass dann leichter zu tauschen ist, wenn man nicht irgendwelche Kühe, Schafe, Ziegelsteine rüberschiebt und dafür was anderes bekommt. Es ist zweitens ein Wertaufbewahrungsmittel und es ist drittens ein Rechenmedium, also eines, in dem man kalkulieren kann, in dem man sich rational bewegen kann. Das ist die Standarddefinition, die ist auch nicht falsch. Man blendet damit aber aus, was für irre und verrückte Momente das Geld hat. Und wenn man sich dann näher mit beschäftigt, wird man eigentlich schnell mit Max Weber, mit Walter Benjamin, mit Karl Marx und anderen darauf aufmerksam, dass Geld eine sehr, sehr starke religiöse Dimension hat. Das zeigt ja schon die Grundbegrifflichkeit des Geldes. Und Religion ist nun wirklich der Versuch, das Irrationale irgendwie noch einzufangen. Also, wir erzielen einen Erlös, wenn wir eine Ware verkaufen. Ich nehme einen Kredit auf, das kommt von Credo, dann bin ich Schuldner und habe einen Gläubiger. Wenn ich pleite bin, mache ich einen Offenbarungseid. Ich gehe zur Messe und meine dann nicht mehr das katholische Hochamt, sondern meine die Industriemesse. Ich nehme teil an der Wertschöpfung und dergleichen mehr. Also die ganze ökonomische Sphäre ist mit einer religiös und insofern auch irrationalen Sphäre, denn in der Religion glauben wir wissen etwas nicht, wir kalkulieren nicht aufgesogen. Und die zweite Dimension ist die sexuelle.
Ah, also der kommen wir auch gleich nochmal, aber nochmal zu dem Glauben. Das heißt, das ganze Spiel funktioniert nur, weil wir alle dran glauben, das Spiel mitmachen und glauben, dass es funktioniert. Wenn wir alle mal unser Geld sehen wollten, würde es ja schon aufhören. Wir glauben der Bank, dass das irgendwie da ist und wir glauben auch, dass die Nullen und Einsen im Computer schon irgendwie durch die Welt schwirren und dass meine Ersparnisse sicher sind und dass ich irgendwie bezahlen kann. Das heißt, ohne Glaube, ohne eine gemeinsame Absprache funktioniert das Ganze nicht mehr?
So ist das. Wir geben dem Geld selbst Kredit und wir glauben daran, dass auch die anderen dran glauben. Der Carsten Rose glaubt daran, dass der Jochen Hörisch an Geld glaubt und deshalb können wir Geld hin und her tauschen. Und wir vertrauen auch darauf, dass Geld eigentlich eine wandelnde Kraft hat. Wir schieben einen Geldschein rüber und wie in der Heiligen Messe transsubstanziiert sich dann dieses Zeichen. Seltsame Analogie eigentlich zwischen der gestempelten Hostie, der Oblate und dem Münzgeld, dem klassischen, auf der anderen Seite dem Kreuzer, auf dem ja auch ein Kreuzer ist. Und siehe da, die Transsubstantiation klappt. Also was man in der Religion mit Fug und Recht bezweifeln kann, ob das jetzt wirklich Christi Leib und Blut ist, klappt, wenn ich in den Laden gehe, schiebe ich einen 20-Euro-Schein rüber und kriege dafür eine sehr gute Flasche Wein oder ein Buch. Also wir müssen dran glauben und ohne diese elementare Beglaubigung des Geldes würde es kollabieren. Wir sind immer gewohnt, auf die Politiker einzuschlagen und ich gehöre eigentlich nicht dazu. Ich fand, wie damals bei der Großen Koalition noch, Merkel und Steinbrück war damals Finanzminister, wie die bei der Riesenkrise Lehman Brothers 2008 auftraten und sagten, wir beide garantieren euch, dass eure Geldeinlagen sicher sind. Und es gab keinen Run auf die Banken im September 2008. Das war nicht schlecht. Die beiden waren dazu gar nicht legitimiert. Aber sie haben uns einen Glauben vermittelt und siehe da, der ganz, ganz große Krach ist uns durch gemeinsamen Glauben erspart geblieben. Wir mussten nicht dran glauben, wenn ich Karlauer darf.
Das heißt, der Glaube hat uns da alles zusammengehalten. Wer hätte das mal gedacht? Kommen wir mal zu der sexuellen Komponente. Das interessiert mich jetzt. Was hat Geld mit Sex zu tun?
Naja, weil sie eine Stange Geld haben und dann knickt die Bilanz nicht ein. Und wenn sie dann Fresh Money kriegen und wieder liquide sind, dann richtet sich die Bilanz wieder auf. Ein Unternehmen ist potent, völlig gängige Redeweise, eben eine Wertschöpfung. Man generiert etwas, man zeugt etwas. Also gar keine Frage. Es ist ja auch vielen Psychologen aufgefallen, dass Geld auch im sexuellen Sinne fetischistische Qualitäten hat. Man ist dann eben wirklich potent, man kann sich alles leisten. Und es ist zwar die unterste Ebene von Psychologie, aber nicht eine ganz falsche, dass man sich manchmal erstaunt zeigen darf, wie schöne, attraktive Frauen auf hässliche alte Männer fliegen, wenn sie denn Geld haben.
Das heißt, es hat natürlich auch was mit Macht zu tun. Macht hat ja auch möglicherweise Ausstrahlung. Geld ist Macht und somit ist Macht möglicherweise auch Erotik und Macht ist Geld.
Ja, Macht ist verleiht Potenz. Geld ist potent. Mit Geld kann man allerhand anfangen. Es ist auf eine perverse Art und Weise. Das macht seine Rationalität aus indifferent. Es ist indifferent gegenüber den Personen, mit denen ich tausche. Ich verkaufe meinen Wagen, wenn der einen guten Preis zahlt, auch einen Menschen, der mir unsympathisch ist. Es ist indifferent in der Sachdimension. Also ich kann damit Lebensmittel kaufen oder Sex oder ein Auto. Und es ist indifferent gegenüber der zeitlichen Sphäre. Ich kann es aufbewahren. Ich muss es nicht ausgeben. Heute oder jetzt, sondern kann mir damit Zeit lassen. Also es ist ein sehr, sehr cooles Medium. Aber gerade weil es das ist, ist es sozusagen das Medium cooler Sexualität. Ich habe alle möglichen Potenzfantasien, wenn ich einen Haufen Geld habe, wenn ich eine Stange Geld habe. Damit kann ich alles machen. Das macht mich potent, das verleiht mir Macht.
Kommen wir mal zu dieser großen Illusion in der Literatur, in der Kunst, ist ja immer sozusagen die Schatzkiste mit den Goldklunkern, der Koffer voller Geld, mit dem man auf eine Insel geht und sich dann irgendwie am Strand liegt und die bunten Drinks mixt. Mir würde nach 2 Wochen oder nach 3 Wochen langweilig werden. Das heißt, das ist ja nicht das Erstrebenswerte, aber in der Kunst, in der Literatur scheint ja das Erstrebenswerte zu sein, dass man viel Geld hat und damit irgendwie seine Ruhe hat, nicht mehr arbeitet. Arbeiten muss und scheinbar unabhängig zu sein. Wieso ist die Sogwirkung, diese Kraft so stark, dass wenn man viel Geld hat, irgendwie möglicherweise glücklich ist?
Ja, einer der wirklich wichtigsten Geldtheoretiker dürfte Richard Wagner sein. Und der hat im Ring des Nibelungen Fafner unendlich reich werden lassen, weil er einen guten Deal mit Göttern gemacht hat und an das Rheingold rangekommen ist. Und der liegt nun wirklich wie die Karikatur des Großkapitalisten, der müde geworden ist, in seiner Höhle und sagt, ich lieg und besitze. Also das ist sozusagen der Inbegriff desjenigen, der dann wirklich von den Zinsen seines Vermögens sehr, sehr, sehr bequem leben kann. Natürlich gibt es aber auch den anderen Typ, Dagobert Duck, können wir in die Populärliteratur gehen, bleibt aktiv und kann nicht aufhören, einen guten Deal nach dem anderen zu machen. Und ab und an entspannt er, er liegt nicht und besitzt, sondern dann springt er in seinen legendären Geldspeicher. Und wenn man genau hinsieht, merkt man, dass diese seltsam asexuelle Figur Dagobert Duck auf einmal so einen irrigierten Entensterz hat. Das scheint dem alten Mann nochmal ganz schön Auftrieb zu geben.
Ist nun Geld was Erstrebenswertes, weil in der Gesellschaft scheint das ja für den sozialen Status wichtig zu sein, natürlich für die Existenz sowieso, für die Anerkennung. Also Geld hat ja, oder dass wir Dingen einen Wert geben, ja alle Lebensbereiche durchdrungen. Ohne Geld geht es nicht. Oder geht es? Können Sie sich eine Gesellschaft ohne Geld vorstellen?
Nein. Der letzte Großversuch, wirklich Geld abzuschaffen, war einer der gräulichsten, die man sich vorstellen kann. Es war Pol Pot in Kambodscha. Die haben das trockenen Auges versucht und es hat ein paar Millionen Tote gekostet. Bei aller gebotenen Kritik am Geld darf man nicht vergessen, dass es auch ein sehr pazifizierendes, also befriedendes, nicht bloß befriedigendes, sondern eben auch befriedendes Medium ist. Warum? Wenn ich an Ihre wertvollen Güter ran will, lieber Herr Rose, dann habe ich eine gewisse Aussicht darauf, dass ohne Raub, Diebstahl, Sie totzuschlagen, auszurauben, zu bestehlen schaffen kann, wenn ich Ihnen Geld gebe. Also Geld ist erstmal das Medium, das es mir ermöglicht, an die knappen Güter ranzukommen, die ein anderer will, ohne Mord, Raub und Totschlag. Die wunderbare Utopie wäre immer, wir steigen um auf eine Geschenkökonomie und wir nähern uns ja langsam Weihnachten. Da klappt das mal, aber es klappt auch nur so halb oder ein viertelmäßig. Warum? Wir alle wissen, wenn wir der Liebsten ein Geschenk machen oder einem Kollegen, dann erwarten wir ein Gegengeschenk. Selbst da können wir Äquivalententausch und Rationalität nicht ganz ausblenden. Langer Rede, kurzer Sinn. Geld ist ein ebenso ab tiefgründiges wie dann doch wiederum faszinierend gut funktionierendes Medium. Und grosso modo ist es sicherlich allemal besser, sich auf einen Deal einzulassen, als sich die Köpfe einzuschlagen, kriegerisch oder individuell.
Das heißt, es gibt keine Alternative zur Verwertungsgesellschaft, die ja alles durchdrungen hat, dass wir allen Dingen einen Wert geben und auch die Beziehungen so durchdrungen sind von ich versuche alles irgendwie in Wert auszudrücken. Ist das nicht eigentlich das Problem in unserer Gesellschaft oder ist das eben so?
Ja, wir können ja Kulturen immer daraufhin abklappern, wo sie Geld ausschließen. Wir alle wissen, dass man Sex kaufen kann, aber nicht Liebe. Zu Recht, denke ich, sollten Waffengeschäfte verboten sein. Sie sind zumindest inkriminiert und werden von vielen aus nachvollziehbaren Gründen sehr, sehr kritisch beäugt. Also Liebe, Drogen, Waffen und so weiter. Jede Kultur lässt sich auch so beschreiben, dass sie sagt, es muss zumindest eine Sphäre geben, in die das Geld nicht reinkommt. Seelenheil kann man nicht kaufen. Wir nähern uns langsam. Wir sind ja in der Erfurter Gegend, Kernland der Reformation, dem 500. Jahrestag der lutherischen Reformation. Und das ging ja aus mit diesem Riesenimpuls von Luther. Es ist unerträglich, wenn ihr Geld einsetzt, um Seelenheil zu kaufen, um Ablass zu kriegen, um ein paar Jahre weniger im Purgatorium zu sein. Da merken sie, dass eigentlich jede Kultur, jede Konfession, jede Sphäre versucht, so eines kleines Medium rauszukristallieren, wo man sagt, hier darf Geld nicht reinreichen. Und wenn das 14 Tage Urlaub sind, wo man auf einmal mit Muschelgeld bezahlt, nachher wird dann die Kreditkarte belastet, klar, in irgendwelchen Ferienclubs, aber man hat zumindest die Illusion, diese 14 Tage habe ich mal dies oder jenseits des Geldes gelebt.
Jetzt habe ich Lust, Urlaub zu machen und ich habe auch Lust, Ihrem Vortrag zu lauschen, und zwar an diesem Donnerstag, am 26.11. 18 Uhr im Bürgersaal des Haus Dacherröden in Erfurt. Und Ihr Vortrag wird lauten, die Irrationalität des Geldes. Und ich freue mich auf Sie, auf Ihren Besuch. Professor Jochen Hörisch, Sie sind Professor für Neuere Deutsche Literatur und Medienanalyse. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise nach Erfurt und viel Spaß bei dem Vortrag in Erfurt zum Thema Was ist Geld und die Irrationalität des Geldes. Ja. Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich freue mich sehr auf Ihre wunderschöne Stadt.
Danke, tschüss.